Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge und freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Wenn du dich erinnerst, gab es in den letzten Wochen eine Folge zum Start einer neuen Serie unter dem Titel Body Percussion weltweit. Die erste Folge führte uns nach Bayern auf die Wiesen, auf die zünftige Wiesen, zu einem Maß Bier und einem frischen Händel, denn auf der Wiesen gibt es schon seit über 100 Jahren, die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, Body Percussion, nämlich in Form von Schuhplattlern. In dieser Folge möchten wir euch in ein exotisches Land entführen. Für manche würde diese Beschreibung auch auf Bayern zutreffen, doch heute geht es etwas weiter weg. Stellt euch also vor, ihr steigt in München ins Flugzeug und wacht nach, ja, ich schätze es mal, 10 Stunden wieder auf und landet auf einer Insel im Pazifik. Heute geht es nämlich nach Japan und ich habe mir jemanden eingeladen, der dieses Land in- und auswendig kennt, und ich freue mich sehr, dass sie heute mit dabei ist. Hi Tamara, schön, dass du dir Zeit nimmst für diese Folge.
Ja, hi Philipp, schön, dass ich da sein darf. In- und auswendig kennen ist vielleicht übertrieben, aber ich gebe mein Bestes.
Alles klar. Ja, ich bin gespannt, auf was wir alles so zu sprechen kommen. Und ja, wir wollen über eine ganz besondere kulturelle Gegebenheit von Japan sprechen, in der sich Body Percussion wiederfindet. Doch ich möchte zu Beginn gar nicht viel verraten, sondern erstmal dich, Tamara, fragen, wie kamst du auf Japan? Woher kommt die Begeisterung? Denn bei mir fing alles an mit Sushi und Pokémon.
Bei mir war es weniger Sushi, ich mag keinen Fisch und Pokémon war von meiner Mama aus verboten. Von daher, ja, die eine oder andere Pokémon-Karte hat man sich natürlich irgendwie irgendwo ertauscht mit nichts. Aber so richtig die Begeisterung für Japan und das Bewusstsein für Japan kam bei mir tatsächlich viel, viel später, erst als ich so 16, 17 war und meine kleine Schwester angefangen hat, Manga zu zeichnen. Und wir dann damit auf den japanischen Anime gestoßen sind und relativ schnell gemerkt haben, dass diese deutschen Synchronisationen okay sind unter Umständen, wenn man es mal nett ausdrücken möchte. Und dadurch sind wir dann schnell eben auf die Originalspuren gekommen und wollten das dann aber auch bitte verstehen und nicht nur irgendwelche Untertitel haben. Und ja, wenn man dann so ein bisschen da wirklich reinkommt, dann hat man auch wirklich, ne, dann fängt die Faszination einfach an, weil es so anders ist auf der einen Seite, so traditionsreich, und dann wieder super modern und so völlig von der Nachbarschaft her sozusagen. Und dieser riesen Zwiespalt, in dem Japan ja in gewisser Weise damit auch steckt, finde ich einfach persönlich super spannend. Und dann kommen halt noch viele Sachen hinzu, die sich dann Stück für Stück erst ergeben haben.
Wow, okay. Ja, also in meinen Recherchen oder auch im Zuge des Studiums kamen Gemeinsamkeiten heraus, wie du sagst, aber auch bedeutende kulturelle Unterschiede im persönlichen Miteinander. Darüber möchte ich mit dir nachher auch noch sprechen. Und wenn du sagst, die Begeisterung kam zuallererst durch, ja, in gewisser Weise das gezwungene Lernen dieser Sprache, wie ging es dir dabei? Was hast du zuerst gelernt? Habt ihr Kurse gemacht? Und vor allem, wie ist es dir gelungen, Japanisch zu lernen, weil das ist ja eine komplexe Sprache mit einer ganz anderen, uns unbekannten Schrift.
Tatsächlich hat es mit den Animes einfach angefangen, dass meine Schwester und ich wirklich da saßen und gesagt haben, ah, das Wort habe ich schon mal gehört, das war in dem Zusammenhang auch schon, und wir haben ja das ja alles mit Untertiteln geguckt und damit war das dann so ein bisschen, ne, einzelne Wörter hat man sich dann erarbeitet. Und dann kam aber eben recht schnell das Bedürfnis, dass wir das halt wirklich verstehen wollten. Und dann haben wir uns bei einem VHS-Kurs angemeldet und haben dann ein Jahr lang an der VHS zusammen dann auch Japanisch gemacht. Was dann dazu geführt hat, dass ich mich auch entschieden habe, das eben an der Uni dann zu studieren. Mit der leicht traurigen Erkenntnis, dass dieses ganze Jahr Japanischkurs an der Uni ungefähr für 2 Wochen gehalten hat.
Wann war für dich dann eigentlich die Entscheidung getroffen, das Land besuchen zu wollen? Denn wenn du viel Zeit investiert hast in das Lernen der Sprache, jetzt mal abgesehen von den 2 Wochen Studium, dann möchte man ja irgendwann auch mal vor Ort sein, die japanische Kultur hautnah erleben und die Leute vor Ort kennenlernen. Erzähl mal, wie war deine erste Reise, wie kam es dazu und wie hast du sie im Großen und Ganzen erlebt?
Vielleicht muss ich das nochmal an der Stelle richtig stellen. Ich habe tatsächlich ein Jahr studiert, nur das eine Jahr VHS-Kurs hat quasi für 2 Wochen im Studium nur gereicht.
Ah, okay.
Aber ja, ich habe das Studium trotzdem abgebrochen und die Begeisterung ist trotzdem geblieben. Der Wunsch, nach Japan zu reisen, der hat sich tatsächlich schon relativ bald, wo ich mit Japan in Berührung kam und das eben bewusst war, also mit 17, 18 sowas ergeben. Da habe ich dann mit meiner Schwester die Zeitung auch durchwühlt und wir haben dann am deutsch-japanischen Sportjugendaustausch teilgenommen, bei dem meine Schwester dann eben auch nach Japan gereist ist und ich super eifersüchtig auf sie war, weil ich nicht mit durfte. Hat sich das eine Weile noch nicht ergeben, das war dann immer so ein Traum und immer dieser Wille, weshalb dann ich letztendlich mich auch für Tübingen unter anderem entschieden hatte, da zu studieren, weil in Tübingen es ein Pflichtauslandsjahr gibt oder zumindest zu meiner Zeit gab. Und ich gesagt habe, okay, das ist meine Chance, da kann dann keine Eltern und kein sonst wer sagen, nee, du darfst nicht nach Japan. Problematisch wurde es an der Stelle dann wieder, wo ich gesagt habe, ich breche das Studium ab und ich war noch nicht in Japan. Und dann habe ich aber gesagt, so okay, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt das Geld für dieses Auslandsjahr schon angespart und so ne, alle anderen Pläne, die ich jetzt nach diesem abgebrochenen Studium vorhatte, lassen sich noch nicht umsetzen. Da habe ich noch irgendwie Wartezeit und dann war ich noch mal ein bisschen jobben und bin dann irgendwann nachts habe ich mir dann einen Flug gebucht und bin dann runter zu meinen Eltern und habe gesagt, so übrigens, ne, an dem und dem für 3 Monate bin ich weg in Japan. Und dann habe ich die, weiß nicht, es war wirklich mitten in der Nacht, da habe ich die vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, dann und dann bin ich weg, bis dann und dann, irgendjemand muss mich zum Bahnhof bringen und wieder abholen.
Kurz und schmerzlos.
So ungefähr, ja. Und dann sind die aus allen Wolken gefallen und haben dann gesagt, ja, okay, hast du denn den richtigen Flug gebucht und hast du an eine Reisekrankenversicherung gedacht und was ist ne, mit Stornogebühren? Und dann, ja, alles kein Problem, alles drin, wird schon gehen.
Cool, so muss es sein.
Ja, war eine spannende Sache.
Da bringst du mich genau zur nächsten Frage. Wie du schon sagst, also anhand deiner Schilderungen schätze ich dich als jemanden ein, der sehr vorbereitet an Dinge und Vorhaben herangeht. Gab es dennoch Kulturschocks, die dir in Erinnerung geblieben sind? Es gibt nämlich schon so einige Tabus, jetzt mal abgesehen davon, dass man nicht mit Schuhen in eine Wohnung gehen sollte. Deshalb, hattest du genug frische Socken im Gepäck? Und wie hast du es geschafft, diese Tabus ja zu überstehen oder sie nicht zu brechen, sagen wir mal so?
Ja, ich bin semi-vorbereitet gewesen. Also von den 2 Monaten, die ich 3 Monaten, die ich da hingereist bin, hatte ich ungefähr 2 Monate geplant und ein Monat war so, mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Was die Kulturschocks angeht, habe ich mich schon relativ vorbereitet gefühlt. Da lernt man tatsächlich unheimlich viel, wenn man sich intensiv mit Japan beschäftigt und eben auch Animes oder Mangas liest, weil das, was man da sieht und mitbekommt und wenn man es wirklich bewusst wahrnimmt und es auch ein Stück weit hinterfragt, dann merkt man ganz viel an Unterschieden. Für mich war es trotzdem, also um ein Beispiel zu nennen, schwierig. Ich war mal an irgendeiner Stelle total erkältet, als ich in Japan war und war aber mit ein paar Leuten verabredet und wir waren dann zum Essen und mir ist ständig die Nase gelaufen. Und in Japan ist es ein absolutes Tabu, sich die Nase zu putzen in der Öffentlichkeit. Sondern man zieht sie eher hoch, was ja bei uns das Tabu ist. Jetzt saßen wir in diesem Restaurant und mir ist ständig diese Nase gelaufen und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil es für mich so unangenehm war, dass ich sie irgendwie ständig hochziehen musste, dass ich dann gefragt habe, hey, ist es okay, wenn ich mir jetzt hier kurz die Nase putze? Ich weiß, es ist nicht okay, aber für mich brauche ich das jetzt gerade. Und dann haben die das abgenickt und gesagt, ja, alles gut. Was für mich eine andere Geschichte war, ich glaube, das war sogar dieselbe Gruppe, mit der ich da unterwegs war. Und wir haben uns ein Eis geholt, sowas wie wir hier auch kennen, so ein Waffeleis. so an die Eisdiele gehen, Waffeleis nehmen und dann, mein Gedanke war, wir gehen dann weiter zu dem Park oder ich weiß gar nicht, wohin wir unterwegs waren. Das war so Zwischenstopp halt eben kurz. Und bei uns läuft man dann weiter, ne? Du holst dir ein Eis an der Eisdiele und gehst dann weiter, wenn das so, ne? In Japan geht man nicht beim Essen. Du setzt dich zum Essen hin. Essen ist sowas Heiliges, in Anführungszeichen. Das bedeutet Ruhe, das bedeutet Besinnlichkeit, das bedeutet Entspannung und da geht man nicht. Da setzt man sich hin.
Ja, auf genau den gleichen Punkt bin ich auch gestoßen in einem Video vor kurzem von einem Auswanderer aus England, wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe. Und ein Punkt, den er geschildert hat, war auch, dass die Japaner sehr viel Wert auf eine saubere Umwelt, ein sauberes Stadtbild legen und deshalb auch darauf bedacht sind, keinen Müll zu hinterlassen. Wohingegen bei uns, wir haben es alle schon gesehen, die McDonald's-Tüten am Straßenrand der Bundesstraßen liegen und Plastikflaschen im Gebüsch hängen. Wirklich interessante Punkte. Und wenn du von Eisessen redest, Tamara, dann möchte ich natürlich auch wissen, was für Spezialitäten hast du in Japan kennengelernt, von denen du vorher nie geglaubt hättest, sie einmal zu konsumieren. Du sagtest ja vorhin, Fisch wäre nicht so dein Ding, das heißt, Kugelfisch und Oktopus können wir schon mal von Beginn an ausschließen. Aber was hast du denn noch probiert?
Also ich bin mit der Einstellung dahin gegangen, ja, ich mag keinen Fisch und ich gehe in ein fremdes Land und es gehört sich, dass man die Sachen probiert. Das heißt, ich habe tatsächlich auch viel Fisch probiert. viel rohen Fisch auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich alles gegessen habe, weil ich oftmals eben mit Freunden unterwegs war, die dann einfach bestellt haben und dann gesagt haben, hier ist das und probier das und mach mal das. Mm. Ich weiß noch, Muscheln haben mir so wirklich gar nicht geschmeckt. Also die sind mir wirklich fast wieder hochgekommen. Alles andere habe ich mehr oder weniger, also rohen Fisch, rohen Oktopus auch, habe ich gegessen. Für mich unangenehmsten war auf einer Zugreise, da bin ich nach Hokkaido gefahren, habe ich im Zug ein paar Leute kennengelernt, Fischer. Die hatten auch rohen Oktopus, also rohe Sepia war das tatsächlich, mit Reis gefüllt oder sowas. Und da war aber noch die Tinte drin. Ja, das war auch... Sie meinten dann, und schmeckt's dir? Und ich habe gesagt, lecker. Und dann meinten sie, ja, es tut ihnen voll leid, sie haben nichts mehr. Und ich so, ja, ist nicht so dramatisch. Und mein Sitznachbar im Zug, also der hatte mit diesen Fischern aber nichts zu tun, der hat aber schon mal gesehen, wie ich das Gesicht verzogen habe. Der hat mir dann so unter der Hand eine Tafel Schokolade, so ein kleines Stück gegeben und gesagt, hier für dich.
Wirklich?
Ja.
Das nenne ich mal Menschenkenntnis. Ja, wenn du vorher davon erzählt hast, dass Essen in Japan ja förmlich als Ritual angesehen wird, als Ritual der Entspannung, der Gelassenheit, dann dürfen wir aber auch nicht verheimlichen, dass es in Japan einen enormen Leistungsdruck gerade durch die Gesellschaft gibt. Jeder ist darauf bedacht, sein Gesicht zu wahren, zu funktionieren, wenn man so will. Also ich habe zum Beispiel schon davon gehört, dass Angestellte freiwillig Urlaub absagen, damit sie im Büro sein können, damit ihre Chefs, ihre Kollegen kein schlechtes Bild von ihnen bekommen. Wie hast du das erlebt? Also ich nehme an, deine Freunde in Japan haben studiert oder waren die schon in einem Beschäftigungsverhältnis? Was haben sie so erzählt? Redet man darüber überhaupt oder ist es ein unausgesprochenes Thema in der Öffentlichkeit?
Dazu muss man vielleicht sagen, die Freunde, mit denen ich da jetzt viel unterwegs war in diesen 3 Monaten, das waren alles Leute, die ich quasi über die Arbeit kennengelernt habe. Ich bin als eine Art Work and Travel nach Japan gereist. Das heißt, ich habe viel auf lokalen Farmen. Ich war also nicht groß in den Städten unterwegs, sondern wirklich im Nirgendwo, so ungefähr, bei Familien, die eben Farmen hatten. Und da war tatsächlich das große Thema schon Arbeit. Und vielleicht muss man an der Stelle anmerken, in Japan gibt es keinen Sonntag oder sowas. Also es gibt schon einen Sonntag, die Woche ist genau wie bei uns. Aber eben der Sonntag ist nicht frei, das ist ein ganz normaler Arbeitstag und der Samstag genauso. Das heißt, für mich war das so, ich habe an 6 Tagen in der Woche gearbeitet und irgendeinen Tag in der Woche hatte ich dann frei. Und das war auch schon quasi nur, weil ich Ausländerin war und von außerhalb kam, so überhaupt die Möglichkeit für mich. Und ich bin auch total durcheinander gekommen. So, ist heute Montag, ist heute Dienstag, ist heute Sonntag. Ich habe keine Ahnung. Ich kann alles machen. Ich kann einkaufen, ich kann Kino, ich kann was auch immer ich Lust habe an meinem freien Tag machen.
Okay.
Von daher, ja, die Arbeit beherrscht schon viel. Und es ist tatsächlich so, gerade in diesen traditionellen japanischen Firmen, dass Überstunden nicht bezahlt werden, aber es erwartet wird, dass man zumindest so lange wie der Chef bleibt. Und das sieht man ja bei uns in Deutschland auch. Die ganzen CEOs in großen Firmen, die sind schon auch hart am Arbeiten und sehr lange am Arbeiten zum Teil. Und wenn du so lange bleiben musst wie der, dann bleibst du ziemlich lange. Und dann passiert es in Japan häufig, dass dann die Menschen ihre letzte Bahn verpassen oder sowas und dann schlafen die halt im Büro.
Boah.
Ne? Ich glaube, in Japan hat man sowas um die 10 Urlaubstage und davon nehmen sich die Japaner ungefähr die Hälfte, plus minus. Das ist zumindest die Info, die ich habe. Das ist aber jetzt auch im Versuch, es zu ändern, weil die Japaner selbst auch gemerkt haben, das ist irgendwie nicht so gesund, wenn wir so völlig überarbeitet sind. Und das ist in Japan leider wirklich immer noch der Standard, so wie du es dargestellt hast. Die Japaner sind von ihrer Mentalität her, von ihrer Wahrnehmung ein Volk, das sehr darauf bedacht ist, dass es der Gemeinschaft gut geht, dass es den anderen gut geht. Und dafür ist das einzelne Individuum nicht so wichtig, sondern das ist dafür da, eben um der Gemeinschaft, der Familie, der Arbeit, in welchen Gruppen auch immer sich dieses Individuum bewegt, dafür zu sorgen, dass es dem gut geht.
Das ist ja an sich ein schönes Ideal, hat allerdings seine Grenzen. Vor allem für uns ist es manchmal fast schon amüsant, wie perfekt in Japan alles läuft, denn vor kurzem las ich einen Zeitungsartikel, da ging es darum, dass ein Zug in Japan irgendwie 20 Sekunden zu früh abgefahren sei. Also in Japan fahren die Züge nicht um 10.10 Uhr ab, sondern zum Beispiel um 10.11 Uhr und 35 Sekunden. Und allein diese für uns aus europäischer Sicht kleine verfrühte Abfahrt wurde in den Medien in Japan thematisiert. Also das zeigt ja schon, wie sehr die Leute darauf bedacht sind, dem Gemeinwohl zu dienen. Du meintest vorhin auch, du bist viel gereist nach Hokkaido, hast Eis gegessen, Spezialitäten ausprobiert. Das war spannend, aber auch zugleich entspannend. Und ein Event, welches sich über mehrere Wochen in Turnierform darbietet, ist das Sumo-Ringen in Japan. Eine über 2000 Jahre alte Sportart, die sich großer Beliebtheit erfreut. Und das ist auch unser Berührungspunkt mit Body Percussion. Tamara, ich würde dir einfach mal ein paar Fakten über die Leitung schmeißen nach Hamburg, wenn man so will. Und ich würde dich einfach bitten, ein paar Worte gegebenenfalls zu erläutern oder ob dir Begrifflichkeiten einfallen, die das Ganze nochmal näher beschreiben. Ich habe zum Beispiel recherchiert, dass das schwerste japanische Sumo-Ringer namens Konishi 242 Kilogramm wiegt. Und jeder Sumo-Ringer trägt sogenannte Leibbinden. Die sind 9 Meter lang und nennen sich auf Japanisch Mahawashi. Tamara, was bedeutet denn Mahawashi frei übersetzt?
Also das Mahawashi, diese Seile oder...
Genau.
Sind nur Binden quasi, die die Großmeister, die Yokozuna heißen, die meines Wissens, tragen dürfen. Weil, dazu muss man vielleicht wissen, dass Sumo ist eine ganz, ganz alte, traditionelle Sportart in Japan. Ist auch so ein bisschen auf die japanische Religion zurückzuführen, den Shintoismus. Wo anscheinend zwei Götter ihren Streit durch ein Sumo-Turnier beigelegt haben oder geregelt haben. Und dadurch hat Sumo natürlich sehr viele religiöse Teile. Und Mahawashi, dieses Seil, ist quasi dieses göttliche Zeichen. So ein Großmeister, ein Yokozuna, der das trägt, der hat quasi was Göttliches. Der ist aufgrund von seinem jahrelangen Training, von seiner Disziplin so im Gleichgewicht mit sich selbst, dass er was Göttliches hat.
Wow, das ist ja interessant.
Wenn man sich zum Beispiel auch wirklich in Japan ein bisschen umguckt und so diese traditionellen Sehenswürdigkeiten sich anschaut, dann stolpert man ganz oft über Bäume oder Steine, die auch so ein geflochtenes Seil umtragen oder das um die rumgebunden wurde. Und das ist im Prinzip dasselbe. Das ist auch eben dieser Baum oder dieser Stein oder diese Gegend, in der das eben zu finden ist. Die sind einfach was Göttliches.
Ja, krass, dass das so viele Symbole drin vorkommen in der Sportart. Ich möchte nochmal auf Body Percussion speziell zu sprechen kommen, denn in meinen Seminaren mache ich das gern als Übung, einfach so unter der Prämisse, unter dem Aspekt, wo begegnet uns Body Percussion im Alltag. Und da musste ich spontan einfach am Sumo-Ring denken und ich lasse die Teilnehmer dann gerne den Beginn eines Sumo-Kampfes nachstellen. Jetzt hat es mich natürlich interessiert, okay, was bedeutet dieses Geklatsche, was bedeutet diese Gestik, die Sumo-Ringer von sich geben. Ich habe Ergebnisse gefunden, erfreulicherweise. Und wenn du sagst, Sumo-Ring basiert auf dem Kampf zwei Götter, dann passt das sehr gut, denn wenn die Sumo-Ringer in die Hände klatschen, dann machen sie dies, um die Aufmerksamkeit der Götter auf sich zu ziehen. Als zweiten Schritt heben sie im Normalfall die Arme, um dem Publikum zu zeigen, ich bin unbewaffnet. Und das Beste, als drittes, sie stampfen in den Ring, also sie stampfen kräftig auf, um böse Geister zu vertreiben. Was ich sehr amüsant fand in dem Artikel, war der Hinweis, dass jeder der tolerante Nachbarn hätte das Ganze mal bei sich ausprobieren sollte. Und Tamara, daher die Einladung an dich. Das nächste Mal, wenn du Gedanken an Japan hast, probier es einfach mal aus und schau, wie deine Nachbarn reagieren. Aber du darfst nicht vergessen, auch etwas Salz auf den Wohnzimmerboden zu schmeißen, denn die Sumo-Ringer machen das, um den Ring zu reinigen. Aber ich denke, da gibt es keinen religiösen Hintergrund, also shintoistischen Hintergrund, sondern das passiert nur aus hygienischen Aspekten. Würde ich jetzt mal mutmaßen.
Tatsächlich ist alles, was du beschrieben hast, im Shintoismus wiederzufinden, auch das Salz. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe mit Sumo wenig Erfahrung. Ich könnte dir zu Kendo vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Auch das ist eine traditionelle Kampfsportart in Japan. Hat aber durchaus viele Gemeinsamkeiten. Und beim Sumo das Salz zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, wie Menschen in einen Tempel in Japan reingehen. Also in einen shintoistischen Schrein sozusagen.
Nein, noch nicht.
Du musst, bevor du den Schrein betreten darfst, musst du dich reinigen. Von innen und von außen. Und im Schrein stehen deswegen überall so kleine Brunnen mit so Holzschöpfkeilen, wo du dann eben dir zum einen Wasser über die Hände und über die Arme und ein bisschen ins Gesicht tröpfeln lässt oder drüber fließen lässt und du nimmst auch einen kleinen Schluck in den Mund. Du trinkst den aber nicht, du spuckst den wieder aus, weil du damit eben diese ganze Unreinheit aus dir rausholst. Und vielleicht kennst du das aus diversen Horrorfilmen oder Geschichten auch, dass die Menschen irgendwo Salz hinstreuen, weil das böse Geister fernhalten soll. Das ist tatsächlich auch teilweise aus dem Japanischen entnommen, weil genau das der Fall ist. Das Salz lässt Unreinheiten und eben böse Geister und alles, was mit Nicht-Göttlichem zu tun hat, beseitigt das. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Sumo-Ringer das Salz tatsächlich auch dahin streuen, weil das den Boden reinigt. Und die haben das dann auch an den Händen, das heißt auch die Hände, mit denen sie dann später kämpfen, sind dann eben sauber und gereinigt und eben nicht mehr dreckig.
Wow.
Und das ist alles im Shintoismus auch mit verankert.
Danke für den Einblick. Wenn du sagst kämpfen, dann möchte ich hier noch eine Zahl in den Raum werfen. Die fand ich einfach unglaublich faszinierend. Es gibt anscheinend beim Sumo-Ringen 82 verschiedene Siegtechniken, das heißt Möglichkeiten, einen Kampf zu gewinnen. Also wer jetzt Lust haben sollte, diese Sportart zu lernen, der braucht vor allem genügend Gewicht, denn Sumo-Ringen basiert auf Masse, Kraft und Schnelligkeit. Dafür essen die Kämpfer einen ganz speziellen Eintopf, nämlich Chankonabe. Was ist Chankonabe eigentlich?
Also ich hätte es wahrscheinlich Chankonabe ausgesprochen. Was das genau ist, darüber fragst du mich jetzt tatsächlich an der Stelle. Nabe ist ein Eintopf. Da kommt ganz viel Gemüse mit rein. Da kommt, in Japan ist es sowieso traditionell, dass man immer Reis zu fast allem dazu isst. Das heißt, Reis ist auch wirklich eine Hauptmahlzeit, die Sumo-Ringer eben haben. Und zu dem Nabe kommt dann eben ich denke, das ist auch, also wie gesagt, was jetzt in Chanconabe genau drin ist, kann ich dir nicht sagen. Aber da ist viel traditionelles Gemüse drin, wahrscheinlich ist da Fleisch drin, Pilze, aber eben dieses traditionelle japanische Gemüse. Das heißt jetzt nicht unbedingt hier Zucchini, Paprika, was haben wir denn noch? Möhren, das ist unwahrscheinlich. Ich würde da eher auf vielleicht Lotus. Was essen sie in Japan noch? Seitan, Tofu, eher auf die Sachen tippen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Meeresfrüchte oder so reinkommen, wenn es eiweißreich sein muss, für Muskelaufbau zum Beispiel. Die japanische Küche wäre ja ein Grund für mich hinzureisen. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal Sushi essen. Vor einem Jahr. Das hat Lust auf mehr gemacht, auf jeden Fall. Was wäre denn für dich ein Grund, nochmal hinzureisen und welche Erfahrungen möchtest du anderen mitgeben, die der oder demjenigen Mut machen können, die Reise nach Japan anzutreten?
Boah, für mich gibt's ganz viele Gründe, da wieder hinzureisen. Zum einen natürlich Freunde besuchen, weil, wie wir schon gesagt haben, für die nach Deutschland zu kommen ist schwierig. Die haben weniger viel frei. Die sind viel am Arbeiten. Für die ist es einfacher, wenn ich mich mal mit denen irgendwie an einem Abend irgendwie treffe und bei denen vorbeikomme. Die Natur in Japan ist wunderschön und sehr abwechslungsreich. Man hat wirklich vom tropischen Klima bis zur Tundra fast alles irgendwie gegeben, je nachdem, wo man sich aufhält. Und es gibt wirklich also so viel Natur für jemanden, der Natur mag, der Traditionen irgendwo mag und es trotzdem modern haben will, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich würde auch empfehlen, zumindest so ein paar japanische Floskeln zu lernen. Weil das kann tatsächlich ein bisschen problematisch werden, wenn man sich in die Natur rauswagen will und nicht nur in den Großstädten die Touristenspots ablaufen will. Sobald man aus der Großstadt rauskommt, sind die Japaner sehr schüchtern, was die Kommunikation mit Ausländern angeht, weil sie sehr wenig Selbstvertrauen in ihr Englisch haben.
Das heißt natürlich, dass unsere Zuhörer einen Grundwortschatz japanisch lernen sollten. Daher meine Bitte an dich. Verabschiede dich doch einfach mal auf Japanisch und sag sowas wie Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
Tja, kite kurete arigato gozaimashita. Kore kara mo yoi yoru de onegai shimasu. Irgendwie sowas in der Art.
Da habt ihr es gehört. Wenn ihr genauso wenig verstanden habt wie ich, was außer arigato quasi alles war, dann habt ihr jetzt einen Anlass dafür, Japanisch zu lernen. Ich denke, dass Tamara euch noch weitere Gründe dafür mitgeben konnte. Und wenn ihr dann mal dort seid, in Tokio zum Beispiel, dann besucht Sommerringen, bestaunt die Tradition, das Salz und die Spannung während des Kampfes. Tamara, es hat mich riesig gefreut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam mit dir diese Folge zu gestalten und Einblicke in die japanische Kultur zu erlangen. Ich hoffe, dir geht's genauso und ich sende an dieser Stelle schon mal viele liebe Grüße nach Hamburg.
Ja, vielen Dank. Ich war sehr überrascht über deinen Anruf und habe mich sehr gefreut, dass du da an mich gedacht hast. Und ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen. Und jetzt habe ich definitiv wieder Lust, nach Japan zu reisen.
Sehr gut. Win-win, würde ich sagen. Tamara und ich hoffen, dass auch ihr viel Freude beim Zuhören hattet. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genießt die Zeit. Plant eine Reise nach Japan oder wohin auch immer. Egal, wonach euch der Sinn steht. Viel Spaß dabei, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.